Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die 24 Stunden von Le Mans hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de werden dir präsentiert von Goodyear, offizieller Reifenpartner der FIA WEC und den 24 Stunden von Le Mans und von Virtual Racing School. Alles zum virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School unter virtualracingschool.com. Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Diesmal mit zu dem Vorausschau zu den 24 Stunden von Le Mans. Und das Ganze nicht alleine, diesmal mit dem Lukas von Alleine Motorsport, ebenfalls ein Podcast auf meinsportpodcast.de, der wöchentlich auch auf die verschiedenen Motorsportserien blickt. Hallo Lukas.
Hallo Luca.
Ja, erstmal zu dir. Für die Leute, die ich noch nicht kenne, worüber handelt im Endeffekt dein Podcast Alleine Motorsport?
Mein Podcast ist auch noch nicht so alt. Vor 3 Wochen, glaube ich, habe ich gestartet. Es geht um die MotoGP, um die DTM und halt um die WEC. Deswegen machen wir das Video hier ja auch, damit wir beide uns mal schön bequatschen können, was denn da los ist diese Woche.
Ja, genau. Und zu hören, wie gesagt, auf meinsportpodcast.de. MotoGP war ja auch im Endeffekt in den letzten Wochen einiges los. Vor allen Dingen letzte Woche, wo in der GT- und Langstreckenserien so gar nichts los war und im Endeffekt sich alle so ein bisschen schlafen gelegt haben für die 24 Stunden von Le Mans. Ja, dieses Wochenende steht es ja an. Die neue Ausgabe zu den 24 Stunden von Le Mans an diesem Wochenende. Wie gesagt, dieses Jahr neu, groß, die Hypercars, die ja schon in dieser Saison in der WEC debütiert haben. Was haben wir denn so gesehen schon von den Hypercars? Ja, im Endeffekt nur Toyota-Siege.
Ja, tatsächlich. Also Toyota war ja generell, Alpine war auch noch dabei. Aber Alpine ist ja nur ein umgebauter LMP1 mit sogar kleinerem Tank. Deswegen geht da auch eigentlich nicht so viel über die 6 Stunden, beziehungsweise über die 24 Stunden gesehen. Klickenhaus kam ja erst später dazu und ja, also Toyota hat da auch nicht viel anbrennen lassen. Außer in Monza vielleicht, kann man so sagen. Da wäre es ohne die Gelbphase vielleicht auch noch mal spannend geworden mit dem Alpine. Aber ja, eigentlich Toyota relativ komfortabel in Führung, würde ich mal sagen, bei dem ganzen Spaß.
Ja, im Endeffekt, das ist im Endeffekt so eine ganz gute Zusammenfassung. Toyota zwar manchmal mit Strauchlern unterwegs, aber im Endeffekt doch irgendwie mit den Siegen in den Rennen. Ja, wenn wir so schauen auf die Hypercars, wenn man das auch so im Starterfeld sieht, 5 sind dabei an der Zahl. Wie gesagt, die 2 Toyotas vom Toyota Gazoo Racing Team mit der 7 Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López. Mit der 7, wie schon erwähnt, und die 8 eben mit Buemi Nakajima und Brandon Hartley, das potenziell schnellere Team. Wenn man das so auch so sieht und dann die anderen auch darauf schaut, auf Alpine und Glickenhaus, ist die Sache im Endeffekt, wie schon erwähnt, klar. Die Testfahrten, darauf schauen wir auch im Endeffekt gleichzeitig. Hat aber ein anderes Bild gezeigt. Glickenhaus ganz vorne, aber würdest du im Endeffekt sagen, dass es ja mehr Schein als Sein ist, also dass Glickenhaus nur für die Testfahrten jetzt zu schnell war und im Endeffekt sie über das ganze Wochenende kein Land sehen?
Also ich sag mal diplomatisch ausdrücken, würde ich so, dass das Glickenhaus eventuell vorne mitfahren kann, weil Le Mans ist ja schon noch immer so was Eigenes. Ne? Es geht erstmal gleich die vierfache Renndistanz quasi, wie die anderen Rennen in der WEC, nämlich 24 Stunden logischerweise anstatt 6. Und da kann viel passieren. Man weiß noch nicht so genau, wie die Hypercars mit den Kinderkrankheiten und so zurechtkommen. Klar, Toyota wegen LMP1, die sind da recht gut gerüstet, denke ich mal. Aber ja, man muss mal gucken, wie Glickenhaus zurückschlagen kann man sie auch nicht nennen, aber wie Glickenhaus da mithalten kann und ob die vielleicht doch ärgern können, weil Alpine ist, also kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie mal was zustande kommt, weil die ja so einen kleinen Tank haben. Also da, die müssten schon sehr viel schneller sein, damit die irgendwie mal vorne mitspielen können.
Aber ich sag mal so, wenn Alpine da ist und die anderen auch Probleme haben, glaube ich, ist es das Auto, was zumindest von der Zuverlässigkeit ganz weit vorne ist, weil die haben sich ja das alte Rebellion-Auto geholt, haben gesagt, okay, wir machen da jetzt Alpine-Badge drauf und das ist jetzt quasi das Werksteam. Ja, kann man wirklich sagen, also zumindest aus meiner Warte aus, habe ich mehr Erwartungen an Alpine als an Glickenhaus, weil gut, das Rennen in Portimão hat so ein bisschen gezeigt, ne? Glickenhaus, klar, erstes Rennen mit dem Auto hat man gesehen. Da haben wir auch
das hat andere... man aber auch gemerkt.
Ja. Ja, das hat man gemerkt, vor allen Dingen die Reifenkonstruktion. Also es waren ja spezielle Reifen, die man für Portimão gefahren hat, die ja einen Ticken zu weich waren gefühlt. Da hat man ja generell Probleme gehabt. Das hat es ja aber nicht nur in der in den Hypercar-Klassen gezeigt, sondern auch in der GTE Pro bei Porsche. Ja, aber... Weiß ich nicht. Alpine zumindest mit denen über die ganzen drei Rennen, die man jetzt in der WEC gesehen hat, eigentlich das Team, was so ohne Probleme durchgefahren ist. Also deswegen, was so ein 24-Stunden-Rennen eigentlich hat, also sauber durchzufahren, wäre Alpine zumindest meine Nummer eins, wenn es jetzt darum geht, wenn Toyota rausfällt. Die Frage ist natürlich dann auch, welcher Toyota rausfällt.
Ja, gut, das ist die nächste Frage, ne? Aber ja, würden wir in die Zukunft gucken können, wären wir alle Millionäre, würde ich sagen.
Wäre einfach, ne?
Ja, einiges einfacher wäre es.
Ja, ja, aber, also, ja. Da muss man natürlich auch sagen, klar, Toyota, wie gesagt, man hat, also ich habe es ja schon angesprochen, wer dann überhaupt da schadensfrei durchkommt. Normalerweise waren es ja immer die 8, die gepusht worden ist, wenn alles normal läuft. Also Buemi, Nakajima und Hartley, das ja auch fahrerbesetzte Team, was besser aufgestellt ist als Conway, Kobayashi und Lopez. Lopez ja immer noch, zumindest aus meinem Gesichtspunkt, so ein bisschen Dorn im Auge. Was Toyota an dem so toll findet, weiß ich auch nicht. Ich meine, im Tourenwagen war er schnell, aber da war auch wenig Konkurrenz damals. Und in Le Mans, weiß ich nicht. Also deswegen, es ist im Endeffekt ja auch klar, wer es bei Toyota wird.
Ja, also wenn beide durchkommen, dann sollte eigentlich kein Zweifel daran besteht, wer siegen wird. Weil, also ich denke mal, wenn Toyota, wie gesagt, halbwegs gut durchkommt, dann wird da nichts am Rennen.
Schauen wir mal im Endeffekt noch auf die restlichen Fahrerbesetzungen, wie gesagt, Alpine 11 Matmut, die komplette Bezeichnung André René Grau und Nicolas Lapierre mit Mathieu Vaxivière. Das ist noch die provisorische Entry-List, die wir hier haben. Also nicht wundern, warum da noch drei Fahrer stehen, aber die sollten auch zu dritt fahren. Normalerweise Glickenhaus Racing mit der 708, Louis-Philippe Derani, dann Franck Melieu und Olivier Pla, die dann in der 708 sitzen, in der 709 dann Ryan Briscoe, Richard Westbrook und Romain Dumas dann wieder in der Topklasse unterwegs und das dann wieder beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans in der Hypercar-Klasse. Klar, das wird sich zeigen, wer dann im Endeffekt dann auch über die 24-Stunden-Distanz vorne ist. Ja, wir haben schon im Endeffekt angesprochen, wenn was schief geht bei den Hypercars, dann waren auch in einigen Jahren die LMP2s dabei, die dann irgendwie auch um den Sieg gekämpft haben dieses Jahr oder auch seit einigen Jahren mit Goodyear-Reifen unterwegs. Da hat man ja gewechselt von Dunlop auf Goodyear, das aus branding-technischen Gründen. Schauen wir im Endeffekt aus deutscher Sicht mal auf das Richard Mill Racing Team mit Tatjana Calderon, Sophia Flörsch und Balz Gewisser, das ganz reine Frauenteam. Sophia Flörsch ja auch noch in der DTM unterwegs, da muss sie aber passen aus den Gründen, dass sie ja beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans dabei ist und die DTM ja an diesem Wochenende auch am Nürburgring dabei sein wird. Also da eine Überschneidung, gut, das Ganze auch aufgrund der Verschiebung. Ja, das reine Frauenteam letztes Jahr ganz gut unterwegs. Und was hältst du denn davon, wie man dieses Jahr performen wird?
Ach, das ist, ja, also, Ich bin da zwiegespalten, ne? Also wie du gesagt hast, letztes Jahr war das nicht schlecht, muss man ehrlich sagen, finde ich. Ja, nur dieses Jahr lässt das schon ein bisschen zu wünschen übrig. Ja, Flörsch, es wirkt für mich auch so ein bisschen so, als würde sie nicht genau wissen, worauf sie sich jetzt fokussieren soll. Weil in der DTM, da ist sie jetzt nicht gerade ja, konkurrenzfähig unterwegs. Und ja, das ist ja ein komplett anderes Auto erstmal, logischerweise, GT-Autos mit ABS und Traktionskontrolle und den ganzen Spielereien, die sie da ja haben. Und auch vom Abtrieb, das ist ja eine komplett andere Welt. Und da immer so hin und her zu wechseln, weil ja, sie fährt ja auch eigentlich mehr DTM-Rennen als jetzt WEC-Rennen. Deswegen halte ich das eigentlich für nicht so eine gute Mischung, wenn du mehr Erfahrung sammelst als mit deinem LMP2 und dann im größten und wichtigsten Rennen der Saison zumindest, wenn nicht sogar der Welt, dass du dann da wieder in so ein ungewohntes Fahrzeug einsteigen musst. Ja, aber man wird das sehen, ne? Im Endeffekt können wir es erst sagen, wenn sie fährt oder wenn sie fahren, sagen wir es lieber so.
Ich glaube, es wird sich über das ganze Wochenende her zeigen, wie das Auto performen wird. Wie gesagt, letztes Jahr gut im Mittelfeld unterwegs gewesen. Das mu muss man wirklich sagen. Ja, LMP2 heißt das schon was, weil 25 Autos hart umkämpft. Also wenn du da in den Top 10 bist, ganz ehrlich, da gehörst du schon wirklich gut dabei. Wenn wir auch da reinblicken, da schauen wir auch sofort drauf. Zum Beispiel, ja, immer die gleichen dabei, wird gesagt, ne? United Autosport USA mit ihren starken Fahrzeugen, dann auch dieses Jahr mit Jota oder wie immer Jota dabei, die ja gut unterwegs sind. Ja, also es ist im Endeffekt, da können wir noch so viele aufzählen und da werden wir auch noch so jetzt sofort in die Top-Klasse oder in die Top-Favoriten schauen. Und ja, deswegen muss man einfach sagen, also Top 10 Platz oder zumindest eine Verschlechterung von letztem Jahr wäre schade, aber ich sage mal, wenn man auf dem gleichen Platz oder besser als letztes Jahr finisht, glaube ich, kann man da zufrieden sein.
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich schon als ziemlich großen Erfolg verbuchen, wenn ich ehrlich bin.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, schau mal auf die Favoriten der LMP2. Sonst grundsätzlich zu LMP2 zu sagen, alle mit Orica-Chassis unterwegs, außer das Auto von Racing Team India Eurasia, die ja eigentlich als indisches Team geplant waren, aber dann aufgrund der Reisebestimmung dann doch kein Inder auf dem Auto drauf sitzt. Und da sind es halt eben James Winslow, John Corbett und Tom Collet, die in dem Auto drauf sitzen, also zweimal Bronze und einmal Silber. Das wird auch noch so eine Sache sein. Die treten dann in der Pro AM-Klasse auf, die ja in diesem Jahr neu in der WEC debütiert hat und auch natürlich beim 24 Stunden von Le Mans dann an den Start gehen wird. Ja, schade eigentlich im Endeffekt, weil ja so ein bisschen das Pendant wie Racing Team Neverland, aber dann ja ohne indische Fahrer drauf oder Fahrerin drauf.
Ja,
Das ist
genau.
dann wirklich schade. Aber gut, Corona macht es dann leider möglich. Ja, wir schauen auch noch auf das andere Auto oder auf die anderen beiden Autos, auf die auf dem Papier zumindest kein Orica sind, nämlich die Autos von G-Drive Racing. Der Aurus 01 ist im Endeffekt, ja, da hat man Rebranding betrieben und da kauft man sich für ein bisschen Geld halt eben die Lizenz da ein und dann darf man das eben Auto eben aus nennen. G-Drive Racing, da fangen wir im Endeffekt auch direkt dann an mit der 25. Das ist aber das Auto in Pro RM, aber trotzdem keine schlechte Besetzung im Endeffekt. John Forb, Roberto Meri und Roy André, die dann in der 25 dabei sind, also Bronze, Platin, Silber. Ja, das ist in der Pro AM dadurch möglich tatsächlich. Wir wollen eigentlich im Endeffekt auf das andere Auto hinaus. Die 26, Roman Rosinov, der Teameigner von G-Drive Racing. Und dann Frank Colpatino und Nick de Vries, der amtierende Formel-E-Weltmeister. Und ich glaube, auf das Auto wird jeder schauen an diesem Wochenende.
Ja, das glaube ich auch. Vor allem, nachdem der Werte de Vries ja jetzt kein unbeschriebenes Blatt ist. Oder schon länger kein unbeschriebenes Blatt, muss man ja auch so sagen.
Formel-2-Meister, ich sage jetzt mal, ist generell, glaube ich, kein unbeschriebenes Blatt, zumindest in den Sphären, wo er sich aktuell noch befindet.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, der liebe Rosinov, der hatte wohl nicht nur Lust, ein Team aufzumachen, sondern auch gleich mitzufahren. Und das finde ich immer schön, wenn die Teameigner auch selber mittendrin sind und nicht nur so ein Spielzeug haben, wo sie dann mal vielleicht vorm Fernseher sitzen und dann sagen, guck mal, das ist mein Team. Das freut mich jetzt aber, dass sie da so entgegenkurven, sondern dass sie halt wirklich mittendrin sind und man das halt auch merkt, dass sie für den Sport brennen. Und das tut der Werte her.
Ja gut, Rosinov ja nicht neu. Im Endeffekt, der fährt ja auch schon seit einigen Jahren mit, aber wie du schon erwähnst, also immer cool, dass dann jemand so dabei ist. Schauen im Endeffekt direkt dann auf die Autos von United Autosport, da ja der liebte Herr Zac Brown in der Verantwortung, dass sein Team ja mit United Autosport das Ganze mit der 23, worauf wir auch schauen dürfen, Paul Di Resta, Alex Lynn und Wayne Boyd, die dann sich die Karre 23 teilen werden. Ja, in der WEC-Saison nicht ein Einsatz, zumindest die 23, wie gesagt, nur ein Einstieg für Le Mans. Aber ich würde mal sagen, Paul Di Resta, Alex Lynn, auch keine schlechte Besatzung, was mit Wayne Boyd ist. Der ist mir zumindest erstmal unbekannt, also muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich kann da auch nicht so viel zu dem Kerl sagen, also aber ja, ich sag mal so, selbst wenn er nicht der Schnellste ist, die anderen beiden sollten schon einiges möglich machen.
Und natürlich das andere United Autosport Auto mit der 32, mit Niklas Jarmin, Jonathan Aberdeen und Manuel Maldonado. Ja, richtig gehört, Manuel Maldonado, hoffentlich nicht so viele Unfälle wie sein, glaube ich, Cousin ist das. Nicht sein Bruder, sondern, glaube ich, sein Cousin, aber die 23 da doch schon das besser besetzte Auto bei United Autosport, zumindest in der Mannschaft, wo nur United Autosport dran steht, nämlich es gibt ja noch United Autosport USA, die fahren in der WEC tatsächlich mit Phil Hansen, Fabio Scherer und Philippe Albuquerque. Ja, und im Endeffekt das stärkste Auto aus den dreien von United Autosport. Haben ja schon ein Rennen gewonnen, deswegen, genau. Also
sind auch recht gut in Führung, ne, in der Teamwertung, sehe ich gerade. Also ich glaube, da muss man sich nicht drüber streiten, welches Auto das stärkste im Team ist.
Also zumindest wird man da alle Karten zumindest den Anfang auf die 22 lenken, wenn das Auto dann noch im Rennen ist. Ja, muss man auch sagen, wie man sich da positioniert. Ich muss sagen, von Fabio Scherer, zumindest wie ich das so zu Anfang der Saison gesehen habe, Fabio Scherer, weiß ich nicht, aber er hat sich auch gemacht in der LMP2, deswegen Hut ab. Hätte ich nicht gedacht tatsächlich bei ihm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schauen wir auf Jota. Klar, Jota muss man immer auf der Agenda haben. Mit der 28, Jean Galil, Stoffel Van Dorn und Tom Blomqvist. Ja, Jean Galil ja neu, in Anführungszeichen, in der LMP2 bei Jota. Und da wird sich dann auch zeigen, wie er mit Van Dorn und Blomqvist harmoniert. Das hat über die Saison bisher ganz gut funktioniert, eigentlich zwischen den dreien. Wie es dann in Le Mans aussieht, muss man dann sehen. Da wird dann der Unterschied dann doch, je nachdem, in den Abendstunden deutlich, aber da wird man ihn dann wahrscheinlich auch nicht fahren lassen. Kann ich mir kaum vorstellen. Deswegen, das glaube ich auch nicht. Ja. wird man da ausweichen wollen.
Ja, im Dunkeln ist schon immer eine ganz andere Hausnummer, ne? Also man denkt immer, das kann ja nicht so viel schwerer sein. Also jetzt mal plump gesagt, aber ich sag mal so, wenn du so auch so im Sim-Racing, um das für unser Eins vielleicht mal ein bisschen näher, da ist das schon. Also selbst wenn du so im Hellen, also am Tag, gut unterwegs bist, also wenn du dann im Dunkeln rankommst, da ist das schon noch ganz anders.
Ja, und vor allen Dingen, ich sag's mal, wenn du dann auf eine Runde dann auch 2 Sekunden verlierst und dann rechnest mal auf den Stint hoch, ja, dann stehst du mal ganz anders da. Und vor allen Dingen fahren die auch in Hemisphären, mein Jota will gewinnen und dann ja, natürlich auch mit der 28 und wenn dann lässt man lieber, ich sag's mal, die Profis ran, die ja auch eine Gold-Einstufung haben mit Van Dorn und Blomqvist anstatt dann Galil. Da sollte es je nachdem dann auch deutlich sein. Schauen wir aufs Schwesterauto, das potenziell bessere Auto von den beiden, nämlich auf das Auto mit der 38, Robert Gonzalez, Antonio Felix da Costa und Anthony Davidson. Platin, Silber bei Roberto Gonzalez, Silber, aber ganz ehrlich, Silber ist er nicht wert, weil er fährt für Silber dann wieder zu gut. Also ja, sehr, sehr gut für Silber.
Ja, er ist so Gold minus.
Ja, also da ist vielleicht auch die FIA ein bisschen sehr nett bei der Einstufung, dass man sagt, komm, wir geben den Silber. Oder er drängt darauf vielleicht. Ne? Ich meine,
ja, weiß man immer nicht.
Ne? Erfolge kann er ja vorweisen. Also naja. Zumindest die glücklichste Sache da bei Jota. Schauen ja, wir die, auch, ja.
Die können genau. Richtig feiern, dass der Kerl noch Silber ist.
Ja, aber also. Würde ich jetzt auch so sagen, im Endeffekt so die ich tatsächlich so mit am stärksten jetzt so sehe, also in der Entry-List, muss ich wirklich sagen. Ja. Die 38. Ja. Also da Costa im LMP2, Davidson, ja. Gut, Gonzalez wissen wir auch, dass er gut unterwegs ist. Deswegen. Ja, also.
Da kommt ja, jetzt nicht viel ran. Viel besseres, jedenfalls nicht, wo ich sagen würde, okay, die sind auf jeden Fall besser.
Ja, aber wie gesagt, so da kann nur, wenn dann United Autosport, also 22 ja. Dann oder G-Drive, aber da, also Abstand.
Genau, auf vom, die habe ich auch geguckt.
Aber so vom Fahrer dein, aber jetzt nicht zum Beispiel bei G-Drive. Ja, sticht da nur im Endeffekt Nick de Vries aus. Ne? Und ich meine, Rosinov ist auch schnell, aber de Vries, klar, es ist halt so auch der Name und auch der Speed. Und ich finde bei den drei, bei Jota, ist es schon, da sind alle drei halt sehr gut, also sehr ähnlich unterwegs. Und das ist halt super stark und das baut man halt für so einen 24. Mal.
Ja, also ich bin echt gespannt. Ob die 22, ob die denen noch gefährlich werden können, weil die, wie wir ja schon eben gesagt haben, halte ich wirklich für mit die einzigen, die fahrertechnisch mithalten können.
Ja, mit eingeschlossen, wenn ich es jetzt gerade noch so sehe, Team WRT 31, Freins, Habsburg, Milesi. Milesi jetzt nicht so im Betracht, aber ist ja im Kosmos bei WRT zumindest auch bekannt. Habsburg. Ja,
Freins und Habsburg.
Habsburg kennt man ja, klar, und Freins muss man auch nicht drüber reden.
Freins war ja schon damals in der DTM ziemlich gut mit dabei, als sie sogar noch mit den Prototypen gefahren sind. Also der Junge ist auf jeden Fall schnell. Und Habsburg hat sich ja auch ganz gut gemacht, ne? Muss man ja auch ehrlich sagen.
Ja, Freins ja auch, kennt sich ja in den Autos aus, LMP2 auch und war auch, glaube ich, auch in dem Werksprogramm bei Audi da auch noch drin, zumindest in den letzten Jahren, meine ich auch irgendwie im Kopf zu haben, kann ich mich aber auch extrem irren, aber zumindest die 31 Team WRT, da könnte es vielleicht auch sein, erster Einsatz für WRT, dass es da noch so ein bisschen hakt in Le Mans, aber ich meine, ja, man kennt das Auto jetzt auch noch. Mit den Einsätzen in der WEC selber und auch bei der European Le Mans Series. Da glaube ich, da sollte es auch kein Problem sein. Schauen wir noch so ein bisschen vielleicht auf die Favoriten der Pro AM. Das ist ja neu in diesem Jahr. Pro Amateur-Wertung für die Einstufung, dass man dann auch mit Bronze und Silberfahrern da auch noch ja, zumindest eine Extra-Wertung gewinnen kann, ist ja auch interessant, weil bei so einem starken Feld macht so eine Einstufung dann auch Sinn. Ich glaube, da kommt
vor allem
auch.
Warum ist das schön Hälfte, Hälfte?
Ja, das stimmt.
Sind ja, sind 10 Stück, glaube ich. 1, 2, 3. Ja, 10. Pro AM-Fahrzeuge.
Ja, und 15 normale und dann, ja, stimmt, genau. Dann hat man ganz guten Durchzug. Die, was mir direkt so ins Auge fällt, ist halt, ja, Racing Team Neverland, ne? Pro AM, seitdem es diese Klasse gibt, ich meine, die sind ja grundsätzlich auch weit vorne ohne diese Pro AM unterwegs gewesen, aber dieses Jahr speziell ja in der Pro AM gut dabei, Fritz van Aert, Guido van der Garde und Job von Euthert. Und ja, die Niederländer, da, ich glaube, da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Ne? Ich meine, Bronze, Platin, Gold ist ja auch für Pro AM dann teilweise auch ein bisschen heftig.
Ja.
Also das ist dann auch, das ist kein Pro AM mehr. Also ja, das ist eigentlich eine Pro, ja schon, Pro, ja klar, Pro AM, aber für mich ist eine Pro AM in einem Effekt vielleicht zwei Bronze und dann ein Platin oder Gold, aber gut, ja, genau. Die Regelung seht so vor und wenn man da starten kann, dann ist es so. Ich meine, das macht zum Beispiel Pier One Matheisen Motorsports ja auch so. Dieses Mal hier in Le Mans nicht Pier One Matheisen Motorsport, wie ich es gerade gesagt habe, sondern Pier One Motorsport Matheisen. Muss man nicht, Mensch. Keine Ahnung, muss man nicht verstehen. Ich meine, ich kenne sie so aus der IMSA in der Bezeichnung, aber gut, wenn sie es jetzt so in Le Mans gehabt haben, mit Patrick Kelly und Gabriele Aubry und Simon Trummer dabei, in der 24 auch in der Pro AM dabei, würde ich sagen, ähnlich aufgestellt wie Racing Team Neverland. Ja, zumindest mit einem Bronze- und 2 Goldfahrern. Aubry und Trummer kennt man ja auch ganz gut. Und ja, ähnlich im Endeffekt auch wie das High-Class-Auto, was dann auch noch dabei ist mit der 20 in der Pro AM mit also. Dennis Andersen, mit Ricky Taylor und Marco Sørensen. Ja, Marco Sørensen und Ricky Taylor muss man eigentlich nicht drüber sprechen. Dennis Andersen, ja, glaube ich, dir auch nicht bekannt. Deswegen wahrscheinlich ein dänischer Nachwuchsstar irgendwie kriegt jetzt da die Chance. Aber wenn es so ist und wenn er gut performt, ich meine, Le Mans kann ja auch so ein bisschen, ja, kann man auf sich aufmerksam machen. Und deshalb.
Ja, klar. Also, wenn nicht in Le Mans, also, ne, wenn du da die Chance hast mitzufahren, dann kannst du mit einem
Rennen schon
einiges machen.
Es geht ja auch um die stärkst umkämpfte Prototypenklasse mit 25 Autos und im Endeffekt auch die stärkst umkämpfte Klasse, die GTE Pro, die GTE AM, nicht die Pro, die ja nur in diesem Jahr in Anführungszeichen mit 23 Autos unterwegs, aber immer noch viel, wo man sagen muss, dass die GTE dann doch so langsam am Sterben ist. Da schauen wir direkt mal drauf auf die GTE. Dieses Jahr 8 Autos dabei. AF Corse, die 2, die ja auch in der WEC dabei sind, und Porsche, die ja auch mit 2 Fahrzeugen, wie bekannt, aus der WEC dabei sind. Die Besatzung, glaube ich, müssen wir nicht viel zu sagen. Bei AF Corse ist es Alessandro Perguidi, James Calado und Comme Logar in der 51 und in der 52 Daniel Sierra, Miguel Molino und Davide Rigon. Davide Rigon wird aber nicht fahren, wie geplant, sondern da wird das Sam Bird übernehmen. Davide Rigon ja nach dem Unfall in Spa immer noch verhindert und hat die Freigabe nicht bekommen. Deshalb fährt da Sam Bird. Das kann ich aber schon mal vorwegnehmen. Das steht zwar in der aktuell provisorischen Entry-List noch nicht drin, die wir hier vorliegen haben, aber das wurde jetzt so in den letzten Tagen bekannt gegeben.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ich glaube, die größte Änderung oder zumindest auf eine Premiere, die wir uns freuen dürfen, letztes Jahr leider ausgefallen aufgrund von Corona, aber wir dürfen sie zurück begrüßen, nämlich Corvette Racing. Nämlich die 63 und die 64, die C8R, ja, wohl das, zumindest aus meiner Sicht, das schönste Auto aus dem Feld.
Oh, ja, kann man mitgehen, ich würde es nicht machen. Ich finde Porsches sind schon generell ziemlich hübsche Wagen. Wenn sie dann auch so schön weiß sind, ne, mit dieser schönen weiß-grau, schwarz-roten.
Die Werkslackierung meinst du, ne?
Genau, ja. Die Werkslackierung, die sie auch bei den LMP 1 damals hatten, oder auf ein Auto zumindest hatten. Die finde ich, also ich finde, die sehen schon ziemlich cool aus. Die alte Corvette fand ich, die C7 fand ich schon schöner, aber ja, also schlecht finde ich die neue jetzt auch nicht. Aber das heißt, die neue ist auch schon ein bisschen mit dabei, hat ja auch schon ein paar Rennen gesehen, aber.
Ja, gut, zumindest aus denen fällt in der GTE ist die neueste. Ja, im Endeffekt letztes Jahr neu eingeführt worden in der IMSA. Genau. Und ja, wie gesagt, 63, eigentlich im Endeffekt das gewohnte IMSA-Feld, was bei Corvette startet. Die 63 Garcia, Taylor und Catsburg kennt man ja aus der IMSA. Wie schon erwähnt, hat man ja 24 Stunden von Daytona so gewonnen und Tommy Milner in der 64 mit Nick Tandy und Alex Sims. Ja, viel gibt es da, wie gesagt, auch nicht zu sagen. Ich glaube, viel zu sagen gibt es bei dem Auto von Hub Auto Racing, die ja neu dabei sind in der GTE Pro. Dries Van Thor, Alvaro Parente und Maxi Mateur. Ich glaube, für Dries Van Thor der erste Einsatz in einem GTE und auch bei Porsche.
Van Thor, Dries. Der Dries.
Der Bruder vom Laurens Van Thor.
Wo ist denn der?
72. Ach
da, ja, genau. Ja, ich war gerade einer unter. Wollte gerade sagen. Dries. Da bin ich mir gerade nicht so sicher, bin ich ehrlich.
Ich meine, das wäre der erste Einsatz für Dries Van Thor tatsächlich. Also zumindest jetzt hier, was ich...
Also im GTE meinst du jetzt?
Ja, das also für Porsche glaube ich auch. Also für Porsche ist er noch nicht gefahren. Also Laurens Van Thor...
Für Porsche auf keinen Fall.
Ja gut. Auch, im Endeffekt auch ein starkes... Ich meine, über die GTE Pro müssen wir eigentlich nicht reden. Im Endeffekt ist der Einzige, der da wirklich raussticht, zumindest aus dem Fahrerfeld, wenn wir jetzt dann weiterschauen, wenn wir Hub Auto Racing abgeschlossen haben, ist ja von Bruton betreut. Ja, wie gesagt, Van Thor, Parente, Mateur, auch starkes Fahrerfeld von daher. Aber dann kommen wir auf Redford Tech Racing, das wollte ich eigentlich ansprechen, Cooper McNeil, der Einzige tatsächlich in dem Feld, der unter Gold fährt, nämlich er fährt mit Silber. Redford Tech Racing, Cooper McNeil, ja, der das Auto ja im Endeffekt einsetzt. WeatherTech ist ja seine Firma und ja, fährt ja auch mit dem Ding in der IMSA. Da wird er auch von Bruton mit dabei begleitet. Ist ja das alte Core-Auto, das alte Werks-Core-Auto, das man ja auch übernimmt nach Le Mans. Mit dabei ja auch Earl Bamber und Laurens Van Thor, die ja sich auch schon mit Cooper McNeil dann ja schon verständigt haben in der IMSA und da wird man mit Mac, Bam, Fun dann dort starten. Das ist zumindest deren Name, so deren spruchreifer Name, zumindest was man auf Social Media so gesehen hat, wenn ich es noch im Kopf habe, wenn man da starten wird. Ja, ich glaube, viel ausrechnen darf man sich vielleicht nicht, weil man fällt da schon raus, vielleicht mit Cooper McNeil. Deswegen muss man da schauen.
Das kann sein.
Also wie gesagt, da muss Bamber und Van Thor schon viel rausholen, dass da vielleicht was nach vorne geht. Aber ich meine, glaube selbst Top 5, wenn da einige ausfallen, glaube ich, darf man da zufrieden sein. Wenn man da durchfährt, glaube ich, kann man da auch schon mit zufrieden sein. Wie gesagt, Porsche GT-Team, eingesetzt von Manta Racing. Da haben wir schon drüber geredet, Bruni, Lietz, Marco Vecchi in der 91 und 92, Estre, Jani und Christensen. Ja, das Porsche-Werksteam ja auch im Endeffekt das bestbesetzteste Porsche-Team. Klar,
ergibt Sinn, ja.
Wenn die Besatzung von Hub Auto neu dabei ist, zumindest in der GT Pro und auch die WeatherTech Racing-Mannschaft, ja, dann mit einem Silberfahrer unterwegs ist. Wie gesagt, Cooper McNeil kein schlechter, aber zumindest für die Pro vielleicht ein bisschen ambitioniert unterwegs oder fällt dann doch zu sehr ab für die anderen. Schauen wir auf die GTE AM, nämlich auf die Amateurmeisterschaft der GT. Da muss man sagen...
Wollen wir vielleicht noch kurz vielleicht so eine kleine Prognose oder so zu dem GTE Pro?
GTE Pro, ja, klar, GTE Pro. Das machen wir. Ja, fang du an. Ich muss tatsächlich erstmal so, weiß ich nicht. Es ist, also GTE Pro, muss ich sagen, hätte ich nicht so stark erwartet.
Nee, ich auch nicht, bin ich auch ehrlich. Vor allem, also der aus der WEC bekannte Kampf zwischen Porsche und Ferrari, also sind ja nun auch die einzigen leider, die noch übrig geblieben sind, aber bei denen geht es auch richtig eng zu. Ne, ich glaube, das Porsche-Team mit Kevin Estre, Neil Jani und Michael Christensen, die sind nur 2 Punkte. Ja, 2 Punkte
Estre Jani, ja,
vor.
das normale Team, genau, ja. Also das ist die
Genau, also ja,
Zweierbesetzung, ne?
Entschuldigung, ja,
Christensen
genau,
ja
klar.
nur bei dem Rennen in Portimão dabei gewesen.
Genau, die sind ja 2 Punkte vor Pirghidi und Calado. Also die geben sich dieses Jahr richtig. Hat man ja auch in Monza gesehen. Da war es ja auch richtig, richtig spannend. Nur da musste der Ferrari ja rein.
Hat man sich halt ein bisschen vom Sprit her
Genau.
verrechnet, genau, ja.
Ja, da hat man sich ein bisschen verrechnet, aber das war ja quasi auch fast die ganze Zeit auf Augenhöhe. Die GTE ja sowieso, das war ja schon damals. Ich denke gerade an den Kampf zwischen Corvette und Aston Martin, müsste das gewesen sein, wo
Ja,
die da in
genau.
der letzten Runde noch überholt werden, war ja auch in Le Mans,
Genau.
wo da Aston Martin den Sieg holt. Gut, Aston Martin jetzt nicht mehr dabei, aber ja, die GTE macht immer gutes Racing. Aber an sich würde ich schon sagen, dass Porsche da die Oberhand behält, bin ich ehrlich, weil
Welches Auto
ja,
denn? 91 oder 92?
92, bin ich ehrlich. Also ich halte sehr viel von Kevin Estre. Gut, ich bin ich vielleicht auch ein bisschen mit so Recency Bias wegen den 24 Stunden von Nürburgring. Aber weil da hat er ja komplett alles abgerissen, was es abzureißen gab. Und nee, aber Estre ist schon ein guter. Neil Jani, ja, also ich meine, wer 24-Stunden-Rennen guckt, kennt Neil Jani auch. Ja, aber die AF-Kurse-Teams darf man auch auf keinen Fall unterschätzen. Ich weiß nicht genau, wie das bei Corvette ist, wie stark die sind, bin ich ehrlich, weil IMSA verfolge ich jetzt nicht so, aber deswegen bist du ja auch noch da. Du kannst mir da sicherlich bisher mehr sagen, wie du Corvette da mit einschätzen würdest.
Gut, Corvette schwierig zu sagen, denn in der IMSA sind nur 3 Autos unterwegs. Also zumindest in der Sprint Cup Meisterschaft. Bei den Endurance-Rennen kommt dann noch BMW dazu. Die kramen dann ihren alten M8 noch aus.
Ja, BMW ist.
Tatsächlich. Und ja, Corvette grundsätzlich muss man sagen, soweit alle Rennen gewonnen. Außer das letzte Rennen tatsächlich von Road America. Da war WeatherTech Racing tatsächlich mal vorne. Und hat das Rennen gewonnen. Ich glaube, Corvette, weil man auch so mit das neueste Auto hat, rechnet man da sich einiges aus. Gerade auf den Geraden hat man das so gesehen. In Daytona hat man sich verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Da war ja auch der Kampf zwischen BMW und Corvette dann auch in diesem Jahr noch zu sehen. Da, wie gesagt, Corvette, hat man was gefunden an sein von der Leistung her oder einfach Setup geändert oder grundsätzlich das Auto verbessert. Und ich würde einfach sagen, dass einfach ein Wild Guess, ganz einfach, 63 Garcia Taylor auch in der IMSA super unterwegs und Kätzberg ist in dem Auto, kann sich da eigentlich auch ganz gut adaptieren. Ich meine, der ist ja auch spontan beim 24-Stunden-Rennen von Spa einfach mal Mercedes gefahren, obwohl er das Auto noch nie kannte und hat da auch
Ja.
ganz gut performt und deshalb glaube ich, macht da Kätzberg den beiden das Rennen nicht übel. Und deshalb, ja, glaube ich, ich hoffe auf ein, sagen wir es mal so, ich hoffe auf ein knappes Finish zwischen Corvette mit der 63 und der 92 von Porsche und dann gewinnt die Corvette ganz knapp mit, keine Ahnung, halbe Sekunde Vorsprung.
Na, das wäre wirklich der Optimalfall, ne? Da Ferrari ist nicht so stark, ne?
Ich weiß nicht, ich weiß, also keine Ahnung, Ferrari, ich meine, man hat schon 24-Stunden-Rennen gewonnen, deswegen muss man dann das von Le Mans vielleicht nicht gewinnen, aber weiß ich finde Ferrari schwierig, keine Ahnung, einzuschätzen. Ich meine, in der WEC ist man ganz gut unterwegs gewesen, jetzt in der bisher und ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, zu Ferrari kann ich irgendwie nichts sagen, deswegen.
Ich glaube, Ferrari war bisher in Le Mans auch nicht so gut unterwegs, wenn ich ehrlich bin.
Nein,
Also, was heißt nicht so gut, aber sie haben noch nicht gewonnen in der GTE-Klasse? Oder verpasse ich da
haben
mal
sie,
irgendwas?
Haben sie nicht? Ich meine schon. Jetzt grübeln, ja, komm, jetzt machen wir schon, jetzt, also jetzt grübeln hier komplett ins Dunkel, deswegen sagen wir einfach gar nichts.
Genau, okay. Aber wir, ne? Ich sag 92 und gut. Du sagst 63 vor der 92.
Ich hoffe, Ferrari wird Dritter.
Eh raus. Dann ist doch. Ferrari eh raus. Und dann
Ferrari wird Dritter.
So, nicht so viel diskutieren hier.
Die 51 wird Dritter, so, fertig. So, GTE Amateur.
Genau, auf geht's.
Die 23 Autos, wie gesagt, zweitbeste Klasse von den Startern her. Ja, gibt es auch viel aufzuarbeiten. Im Endeffekt, wenn ich so zumindest in diesem Jahr GTE AM sehe, kommt mir direkt das Auto von TF Sport im Gedächtnis. Letztes Jahr auch das 24-Stunden-Rennen gewonnen mit dem Aston Martin Vantage AMR. Zwar noch damals mit einer anderen Besetzung, diesmal ein bisschen besser unterwegs. Noch mal besser als letztes Jahr schon. Dieses Jahr mit Ben Keating, mit Dylan Pereira und Philippe Frager mit der 33 unterwegs. Und ja, warum nicht gleich zweimal? Also ich meine, Back-to-Back-Win für TF Sport wäre ja schon krass, muss man wirklich sagen.
Ja, also das wäre wirklich, Back-to-Back-Wins sind eh immer geil oder sehr schwer, sagen wir es lieber so. Aber in 24-Stunden-Rennen ist es alles noch um einige schwerer.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, mit einer anderen Fahrerbesetzung dann auch nochmal zu gewinnen, wäre schon was Besonderes, muss man da wirklich sagen.
Ja, vor allem,
ja.
Vor allem ist der S. Martin ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr so der Neueste. Ja gut, der Porsche ist glaube ich auch...
der ist von 2019, der genau. Aston Martin und der Porsche kamen mit den Evolutionsstufen gleichzeitig, ja, genau. Mit 2019, deswegen... Ja, man denkt, okay, immer, der Porsche, man denkt immer, der Porsche wäre neuerer, aber ja, keine Ahnung. Aber das ist ja auch das, glaube ich, weil Aston Martin ja dieses eine Jahr da verspielt hat in Le Mans, wo man ja reinweise ausgefallen ist mit dem Auto. Deswegen.
Ja. Ja, das war schon.
Aber zumindest das Auto läuft. Also hätte ich auch nicht so gedacht, dass der Aston Martin mal so läuft. Deswegen schauen wir im Endeffekt, machen wir die Aston Martin das auch mal durch. Da sind tendenziell weniger Autos, es ist eigentlich Ferrari und Porsche, nur wenn wir, ja,
vier Stück nur, ne?
Wenn wir die Aston Martins eigentlich rausrechnen, aber noch das andere TF Sport Auto mit der 95, nämlich mit John Hounshaw, Oliver Hancock und Ross Gunn, der Ross Gunn ja Aston Martin bekannt, Aston Martin Werkspilot, also von dem her wertet er die 95 da auf jeden Fall deutlich auf, Aston Martin Racing, ja. Jetzt denkt man, Werkseinsatz, das Ganze finanziert von Paul Della Lerner, die Kohle da reinsteckt. Da wird die Frage sein, nicht wie Niki Thiem oder Marcos Gomez da abschneiden, die beiden ja immer ganz gut unterwegs. Gerade Niki Thiem, ich glaube, da müssen wir auch nicht viel zu ihm sagen, bei Aston Martin ja weitaus bekannt. Und ja, letztes Jahr auch Weltmeister, ne, mit dem Auto. Und deshalb. Muss halt gucken, wie Paul Della Lerner sich schlägt. Und da der wird auch die Zünglein an der Waage sein bei der 98 von Aston Martin Racing.
Ja,
muss
das
man
sehe ich
so knallhart sagen.
So, ja, gut, ist nun mal so. Ne? Ich meine, was soll man da beschönigen? Wenn wir sind ja dazu da, um Stärken und Schwächen hier offenzulegen.
Ja,
ne?
Klar.
Und muss man auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen, sage ich jetzt mal.
Ja, vor allen Dingen hier in der GTAM. Sieht man schon extrem, muss man einfach mal dann auch in den Trainings oder im Rennen dann halt auch mal das Lifetiming aufhaben, wer dann fährt. Das sieht man dann schon. Dann haben wir noch das letzte Auto, die Station Racing aus Japan mit Satoshi Honshio. Jetzt kommt noch ein japanischer Name, Tomobu Fuji und Andrew Watson. Das ist die 777. Dann mit der D-Station-Mannschaft, die auch grundsätzlich in der WEC ganz gut unterwegs waren in dieser Saison. Hätte ich so auch nicht gedacht. Aber es ist halt, glaube ich, weil man japanische Fahrer auch nicht so im Blick hat, vor allen Dingen dann auch japanisches Team, das ist dann immer so ein bisschen schwierig, dann auch die Einschätzung dort auch richtig zu kriegen. Deswegen.
Ja, generell, ja. Ich finde so Teams von Übersee, die hat man generell nicht so häufig auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Da hat man dann so ein paar, die man gut kennt, sag ich mal. Also von den Fahrernamen her vielleicht mal, ne? So wie Hier Kobayashi oder so, gut, die fahren halt auch bei Toyota.
Ja, klar.
Aber auch beim Racing Team India, da sollte ja auch Kartikeyan mitfahren und
Maini. Aber das sind ja Leute, die man kennt im Endeffekt ja auch, ne?
Das ja, ist, ja, 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 aber das ist halt, das sind halt auch, die kennt man halt auch nur, also ich meine, Maini wird auch kein Schwein kennen. Also ich zumindest nicht, wenn er nicht zufällig dieses Jahr in der DTM fahren würde.
Hm. Ja.
Soll jetzt nicht heißen, dass er schlechter ist. Der schlägt sich da recht gut, muss ich sagen. Aber ja, ist halt immer so, wenn es Übersee ist, ja, ist es bei mir immer so ein bisschen, da verliert man Fahrer schon mal ein bisschen aus den Augen, als wenn man hier.
Kann man so ein bisschen vergleichen, vielleicht so wie mit Amerika. Wenn man Amerika nicht so extrem verfolgt, dann ist es da, glaube ich, ähnlich. Ne? Also ist halt speziell, ne? Muss man so sagen. Deshalb, ja, die Station Racing, wie gesagt, in der WC ganz gut unterwegs gewesen und deshalb ja, vielleicht ein Kandidat für die Podiumsplatzierung. Dann schauen wir auf die Top-Favoriten, haben wir im Endeffekt schon gesagt, Team Sport. Dann wäre noch Settila Racing zu erwähnen mit der 47, Roberto Lacor mit Giorgio Cernagito und Antonio Fuoco in der 47, ja. Ferrari, also wie gesagt, viele Ferraris in der GTAM, das hat aber Ferrari aber nicht anders so gewollt. Da ja, kommt aus Italien wohl sehr gute Angebote, was die was der Einsatz von einem 488 GTE anbetrifft. Und deshalb sehen wir so viele. Ne?
Wollen die vielleicht auch ein bisschen loswerden, bevor der ganze
Kram. Bevor der GTE zu abgefahren wird, genau, ja, richtig. Ja, zumindest ähnliche Chancen hat auch AF Corse. Im Endeffekt das Team, wo man denkt, ja, wie gesagt, sind ja auch in der GTE Pro dabei, wo man denkt, gut, das ist ja das Ferrari-Team. Mit einer guten Besetzung, Thomas Flor, Giancarlo Fisichella und Francesco Castellacci dabei in der 54. Ich meine, der Größte, der da auffällt, ist, glaube ich, Giancarlo Fisichella. Den kennt zumindest jeder. Und der wird da auch die Zeiten bei der Mannschaft mit der 54 da auch extrem hochschrauben dürfen. Schauen wir auf die deutsche Mannschaft, nämlich von Team Project One in der 56 mit Ediedo Perfetti, Matteo Caroli und Ricardo Pereira. Und mit der 56 unterwegs, muss sagen, vom Project One kam dieses Jahr relativ wenig, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Aber auch bei beiden. Ne?
Aber bei beiden Fahrzeugen muss man sagen, bei der 46 auch wenig. Dennis Olsen ja dabei, jetzt in Le Mans, Andreas Burkhardt und Maxwell Root dann auch eben zweiter und dritter Fahrer. Da muss man einfach sehen. Ich meine, ich gönne es der Mannschaft Team Project One, da hat da in den ersten Saisons wirklich gut, wirklich einen guten Einstand gefeiert. Den Le Mans-Sieg, den man da noch nach dem Protest bekommen hat oder nach der Disqualifikation damals von dem Ford GT, der da ein bisschen gesandbagged hat. Und deshalb wundert es mich so ein bisschen, aber ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Lauf der Zeit der GTE. So hart kann es dann auch in der GTE AM sein. Ich glaube, das Team, wo man zumindest aus Porsche-Sicht drauf schauen muss, ist halt Dempsey Proton Racing. Die sind halt über die Jahre das Pro-Amateur-Team, also das Amateur-Team gewesen in der WEC und auch beim 24-Stunden-Rennen, was Porsche angeht. Julian Andlauer, Dominik Bastian und Lance David Arnold in der 88 unterwegs und ich glaube auch das bestbesetzte Team neben Christian Reed, Jackson Evans und Matt Campbell. Eigentlich beide super Autos-Besetzung her, kann man nicht sagen. Ja.
Also wenn man an, es ist ja auch schon lange so, wenn man an wirklich ein Team denkt, was so gut wie immer mitfährt, vorne mitfährt, ist das eigentlich das Dempsey Proton Racing Team. Die sind immer ziemlich stark dabei, ja.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde. Stop! Stop!
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Also, wie gesagt, das, ja, mit auch das professionellste Team. Also, klar.
Ja, ja, meine ich schon. Ja.
Ne, also, über Jahre mit dabei, Bruton, da steckt dann Patrick Dempsey dann, der gibt noch seinen Namen her und auch vielleicht ein bisschen die Prominenz. Aber ja, das schadet dem Team nicht und deshalb ja, muss man da vielleicht mehr auf die 77 schauen, anstatt auf die 88. Aber ich würde mal sagen, aus deutscher Sicht, Lance David Arnold dort auf der 88 unterwegs, auch nicht schlecht. Aus deutscher Sicht ebenfalls auch nicht schlecht, dass Herbert Motorsport dabei ist, Robert Renauer, Ralf Bohn und Rolf Ineichen. Renauer und Ineichen kennen wir zumindest aus der GT Masters. Ne? Dabei in dem Auto von, nicht von Herbert, Robert Renauer bei Herbert ja dabei, Rolf Ineichen ja eigentlich Lambo-Fahrer. Ne? Deswegen ungewöhnlich, dass er bei Porsche jetzt dabei ist, aber gut, mit Lambo hätte er auch schlecht 24-Stunden-Rennen von Le Mans fahren können.
Ja, wird schwierig. Ne? Wird schwierig.
Deswegen cool, dass er dabei ist. Ralf Bohn, klar, kein ungeschriebenes Blatt, zumindest für die Leute, die 24 Stunden, also die 24-Stunden-Serie verfolgen. Die Creventic-Serie, die wir am Anfang der Saison hier beleuchtet haben beim GT-Talk. Da hat man den Namen Ralf Bohn auf jeden Fall gehört und Herbert Motorsport ja auch die Mannschaft im Endeffekt, was es beim 24-Hour-Series-Rennen dann immer zu schlagen gibt. Und ja, Le Mans war ein ungeschriebenes Blatt für ihn, für die, ist ja dann neu in diesem Jahr, aber hoffen wir mal, dass es für die am besten läuft. Oder zumindest weit vorne geht, weil mein Einstand, wenn man den gut feiert, dann hat man auch direkt Lust für die weitere Saison. Oder zumindest für weitere Saisons in der Klasse.
Ja, ein guter Einstand ist immer gut. Ja, also, ja, man mag es wirklich hoffen, ne, dass die wenigstens ein gutes Rennen erwischen. Vielleicht auch nicht gleich eins, wo ein Unfall passiert, wegen so einer unnötigen, ja, Lappalie vielleicht, wo mal irgendeiner gerade nicht aufpasst. Das ist immer das Blödeste, was eigentlich passieren kann, finde ich. Also zusammen mit einem Defekt, aber wenn da gleich in der Startphase oder so dann irgendwie so ein unglücklicher Unfall kommt, das ist natürlich für alle Teams Sinn. Absolut das Worst Case. Und vor allem, wenn du das erste Mal dabei bist und sowas passiert, dann, puh, ich glaube, dann ist die Motivation auch schon ganz schön schnell ganz unten. Deswegen hoffen wir natürlich, dass es eher in die andere Richtung geht, ne?
Ja, klar. Also zu wünschen ist auf jeden Fall, vor allen Dingen deutsches Team, ich sage jetzt mal, für die Leute, die darauf achten, zumindest auch nicht schlecht. Wünsche denen alles Gute. Draufschauen müssen wir auch noch auf die 80 Iron Links. Matteo Crosioni, Rino Mastoranadi und Callum Eilert. Den kennen wir zumindest. Zwar falsch geschrieben, mit einem L und einem T. Aber ja, ich glaube, die Franzosen kriegen das hoffentlich noch bis zum Rennen hin, dass man das richtig schreibt. Aber Callum Eilert, ich meine, beim 24-Stunden-Rennen von Spa hat man wenig gesehen, weil das Auto früh raus war. Aber ja. Le Mans als, ja, eigentlich jemanden, der in die Weg zur Formel 1 ist, schon sehr ungewöhnlich. Also ist ja kein typischer Weg für jemanden, der in die Formel 1 möchte. Deswegen.
Ja, man muss auch sagen, dass Eilert, der war ja letztes Jahr, ist er nicht Ferrari?
Der ist Ferrari Junior, ja, genau, richtig.
Ja, die sind ja dieses Jahr nicht so gut unterwegs. Auch Schwarzmann, der andere, der Russe. Gut, der ist jetzt hier nicht dabei, deswegen wollen wir nicht so viel über den reden. Aber Eilert ist ja nicht so stark unterwegs wie letztes Jahr, muss man so sagen. Aber trotzdem ist das natürlich.
Findest du echt? Ja. Ich finde tatsächlich, also der fährt ja dieses Jahr nur GT. Deshalb die Umstellung in der GT Watch. In der GT World Series in der Endurance Cup hat er sich ganz gut getan in Monza, erster Einstand. Und deshalb, ja, keine Ahnung, ich sehe den aktuell tatsächlich eher in der GT als irgendwo in der Formel 1. Also muss ich ehrlich sagen, ich meine, ich möchte ihm kein Talent absprechen. Ich meine, wenn du ein GT-Auto fahren kannst, kannst du bestimmt auch Formel 1 fahren. Vor allem dieser Umstieg. Und ich glaube, dass er viel lernt und je nachdem, wer weiß, vielleicht fährt er noch Saison. Nicht vielleicht unfreiwillig, sondern sehr gerne weiter. und hat
Ja,
vielleicht.
das wollen wir hoffen, ja. Nicht, dass er so ist wie Alex Albon, der da quasi die ganze Zeit nur darüber redet, dass er doch gerne in die Formel 1 wieder zurückkehren würde, wo gefühlt jeder weiß, dass das eh nicht passieren wird. Da wäre das schon schön, wenn man auch seine neue Arbeit zu schätzen weiß, ja, und auch Spaß daran hat.
Also ich glaube zumindest, was man auch so sieht, klar, Eilert, als junger Fahrer ist man immer, möchte man immer die Formel 1, aber ich sag mal so,
Ja, gut.
er meckert nicht viel. Also was so angeht, oh, jetzt GT, bla bla. Vor allen Dingen, ihm wurde es ja auch im Endeffekt bei Ferrari in die Füße gelegt, dass er jetzt halt fahren muss. Ging halt nicht anders, blöd gesagt. Und er muss es ja fahren, um im Endeffekt ja noch eine Chance auf Formel 1 zu haben. Deshalb nimmt er es gerne. Und ich glaube, wie gesagt, dass er mehr
Ja.
lernt als vielleicht noch die fünfte Saison Formel 2 oder sowas. Keine Ahnung.
Vielleicht fährt er jetzt auch noch nächste Saison und ist dann als Ferrari-Werksfahrer in der Hypercar-Klasse dabei. Das ist auch
Das
möglich, ne? Ferrari ist ja bald nicht nur
könnte
Formel
sowieso,
1.
ja, das könnte sowieso passieren. Klar. Ich meine, warum nicht? Ich meine, wenn man schon hört, irgendwie Leclerc oder sowas hat Bock auf Le Mans, dann ja, dann glaube ich, geht auch in Richtung Hypercar-Klasse bei Ferrari da in den nächsten Jahren schon ganz viel. Ich glaube, wir sind mit der
Denn
GTE am durch. Soweit sehe ich jetzt nichts, außer
muss ich noch gucken.
vielleicht das Iron Links Team, das reine Damenteam, das dürfen wir vielleicht noch nicht vergessen.
Ah
Mit
da, ja,
Rachel
mit dem Mann
Frey,
frei,
mit
ja.
Sarah Bovet und Michael Gattin, die ja das reine Damenteam in der GTE Amateur stellen, ein Pendant ja zur schon anfangs angesprochenen Richard Mille Racing Team, das ja in der LMP2 unterwegs ist. Wir haben noch ein besonderes Car, nämlich das Innovation Car, nämlich jetzt denkt man auf dem Papier, okay, Orica 07 ist ein ganz normales LMP2 Auto, falsch gedacht. Das ist das Auto mit den eingeschränkten Fahrern tatsächlich. Also die sind Fahrer dabei, Takuma Akui, Nigel Bailey und François Héroe, die in das Auto sich teilen werden. Und ja, da sind zwei, mir ist jetzt nicht bekannt, wer davon eingeschränkt ist, aber die fahren dort in dieser Innovation Car Klasse mit dabei, eben mit einem umgebauten LMP2, dass es auch behindertengerecht geht.
Also ich
Und
weiß, dass Aoki in Rollstuhl sitzt.
okay, der ist
Weil,
eingeschränkt, okay.
ja genau, der ist auf jeden Fall eingeschränkt. Der
Okay.
sitzt im Rollstuhl. Ich würde mal so sagen, ja, quasi, ich weiß nicht, ob er auch gelähmt ist, so wie,
Wie
ja,
Zanardi, meinst du? Oder
genau, ja, wie Zanardi, genau.
Querschnittsgelähmt, meinst du?
Aber,
Ja, okay. Ja.
ja genau, querschnittsgelähmt, logisch. Aber auf jeden Fall sitzt er im Rollstuhl, das weiß ich. Aber was er jetzt genau hat,
Nee, klar, aber
da bin ich auch
ich
raus.
wollte jetzt hier keinem irgendwas reinsprechen, was er nicht hat. Deswegen, ja,
Genau.
Innovation Car muss man einfach sehen, aber ich glaube, wenn sie allein dieses 24-Stunden-Rennen durchhalten, ist es schon einiges. Und ich meine, vor allen Dingen Innovation Car, denkt man immer an Delta Wing und ja, die ganzen
Ja.
verrückten Fahrzeuge, und die haben ja meistens nie durchgehalten. Und deshalb wäre es ja zumindest mal
Ja.
was, wenn das Auto die Zielflagge sehen würde. Dann haben wir noch die
Ja,
Reserve.
das
Ja.
sollte im Orica ja durchaus möglich sein, ja.
Ja. Hoffen wir mal, wie gesagt, dass da nichts passiert. Insgesamt 62 Autos dabei. Wir haben noch vier Reserveautos, die aber zumindest nicht zum Einsatz kommen werden, nämlich AF Corse, also drei GT Amateurauto, ein AF Corse Auto, ein Garage 59 und noch ein Auto von AF Corse und noch ein LMP2 von Algarve Pro, aber die werden es, wie gesagt, wohl nicht reinschaffen. Dann schauen wir noch auf was, ja, auf den Zeitplan im Endeffekt, was so ansteht. Und da sieht es wie folgt aus. Müssten wir mal den Zeitplan hier vor Augen haben. Mittwoch, wie bekannt, immer das freie Training. Ja, das ist ja im Endeffekt so bekannt. Mittwoch der Start in das 24-Stunden-Rennen-Wochenende von Le Mans. Das Ganze, wundert man sich jetzt, wird zumindest in diesem Jahr, ich habe nichts gefunden tatsächlich. Eurosport zeigt es nicht und auch Nitro zeigt es nicht, das Freitraining 1. Ich glaube, es wird grundsätzlich nicht gezeigt. Was mich wirklich wundert, weil 3 Stunden Training könnte man da schon zeigen. Aber man steigt
Ja.
dann spätestens zum Qualifying mit Live-Übertragung ein. Also Qualifying das einzige Qualifying, was wir dann sehen werden, 19 Uhr. Abgesehen von der Hyperpole, aber es ist ja kein Qualifying, weil es heißt ja Hyperpole.
Ja, genau, was, ganz wichtig, wie man ja in der Formel 1 weiß.
Ja, ja, richtig, genau. Deswegen also Session-Namen wichtig. Deswegen muss man das beachten. Wie gesagt, dann die Stunde Qualifying, dann ab 19 Uhr dann schon am Mittwoch, dann danach schon das freie Training 2, also das Nachttraining sozusagen, was wir dann auch noch am Donnerstag sehen, die 2 Stunden nach der Hyperpole.
Genau, ja, aber dann.
Dazwischen am Donnerstag ja noch das freie Training 3, dann die Hyperpole um 21 Uhr und dann noch die freie Trainingssitzung 4. Ne, dann, wie gesagt, das zweite Mal in Dunkelheit und dann Samstag das Warm-up um 11.30 Uhr, Viertelstunde, einfach mal zu gucken, wie läuft das Auto und um 16 Uhr dann der Start in die 24 Stunden. Wie gesagt, neu in diesem Jahr, haben wir schon erwähnt, ist, dass Nitro überträgt, nämlich auch wieder, wie man es kennt, 24 Stunden lang. Also auf Nitro halt.
Sehr löblich, ne?
Ja, also wie gesagt, denkt man auch gar nicht so im Endeffekt, weil ja, Motorsport ist ja schon so eine Sache, gerade wenn man den Aspekt denkt, Umwelt, was man zumindest als Sender eher ungerne in seinem Programm noch drinstecken hat.
Ja, gut. Motorsport ist ja generell im Moment so ein schwieriges Thema. Ja, vor allem jetzt mit Umwelt und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Motorsport an sich, also die Rennen an sich, sage ich mal lieber, die tragen jetzt nicht wirklich viel dazu bei, dass es auf diesem Planeten wärmer wird. Es ist eher der ganze Logistikspaß, der dahinter steckt.
Ja, wenn man sich das anschaut.
Muss man ganz klar so sagen, also wenn ich mir bedenke, was die Formel 1 Motoren da, wie effizient die sind, wenn ich an die Vierzylinder von der DTM denke, wie effizient die sind. Und ich meine, man muss das halt auch immer sehen, okay, die verbrauchen vielleicht schon im Vergleich zum Straßenauto relativ viel, aber es sind halt auch Rennwagen. Ne? Also die fahren ein bisschen schneller, hauen meistens auch das Gaspedal ziemlich weit nach unten und dementsprechend verbraucht man halt auch ein bisschen mehr. Das muss man immer so ein bisschen zur Relation setzen. Also es sind nicht mehr diese 40 Liter auf eine Runde Fahrzeuge wie die Gruppe C früher. Also jetzt
ist es übertrieben. Darüber müssen wir nicht reden, klar. Aber
das war ja komplett übertrieben.
Aber so spätestens mit Hybrid und sowas, ja. Klar, hat sich da schon viel gewandelt. Aber wie gesagt, dieses Jahr dann mit Nitro dabei, aber wie bekannt auch bei Eurosport. Bei Nitro wird es dann auch, hat man auch schon im GT-Talk-Podcast hier, Dirk Adolf dabei sein. Dieses Jahr neu in der Moderation ist Laura Papendick. Die kennen wir ja schon aus der GT Masters, jetzt bei Nitro dabei. Und ja, grundsätzlich cool, dass Nitro es zeigt. Zwar wird man nicht dann zum Beispiel Trainings oder sowas zeigen, da wird es immer noch bei Eurosport bleiben mit der bekannten Besetzung. Aber ja, sucht es euch aus im Endeffekt, wo es gefällt. Ich glaube, ich werde mal bei beiden reinschauen, ganz einfach. Weil
ja, Eurosport, muss man auch sagen, die haben jetzt keine schlechte Arbeit da gemacht. Ne? Also ich fand die Übertragung immer ziemlich cool. Auch die Kommentatoren waren immer ziemlich gut. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja nachts, da ist keiner in der Kommentatorenkabine.
Ja, doch, also die sind 24 Stunden alle live. Ja, das machen die schon seit, wie lange machen die das schon auf? So 7, 8 Jahre?
Also live weiß ich ja, aber ich dachte, da sind keine Kommentatoren.
Doch.
Okay, jetzt, dann habe ich das vielleicht irgendwie nur falsch
im Kopf. Das ist jetzt schon seit 5, 6, 7 Jahren so, also schon länger. Also ich würde mal sagen, ich glaube es seit 2015 oder sowas, also jetzt auch schon 6 Jahre, 7 Jahre. Deswegen,
vielleicht hatten die irgendwann einfach eine Pause mittendrin und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich immer dachte, es ist gar nichts los.
Nee, früher haben sie es wirklich in Etappen gezeigt, meine ich zumindest. Also da haben sie, glaube ich, nicht alles gezeigt, da haben sie es halt in Etappen gezeigt und ich glaube, seitdem man in Le Mans auch richtig die Nacht zeigt oder ausführlicher die Nacht zeigt, da seitdem ist man dann dabei. Aber wie gesagt, Trainings und Qualifying gibt es dann, wie gesagt, soweit ich weiß, bei Eurosport, das Rennen dann bei Nitro zu sehen. Also könnt ihr es euch, wie gesagt, aussuchen, wo ihr das gucken wollt. Sonst noch zu sagen, gibt es, wie gesagt, Hyperpole in diesem Jahr, wie im letzten Jahr, die Besten fahren einfach eine Runde um die beste Zeit. Soweit ich das noch im Sinn habe, und es ist auch tatsächlich noch so. Gut, was man jetzt davon halten soll, weiß man nicht, aber ja, die RACO will es so, die WEC will es so, und ich meine, wir müssen es irgendwie mitnehmen und damit leben, aber sonst, ja, glaube ich, steht uns soweit ein ganz gutes Rennen an. An der Strecke wurde ja auch nicht viel gemacht. Der letzte große Umbau war ja im letzten Sektor, wo die Strecke um 3 Meter verkürzt wurde und auch die Auslaufzone dazugekommen ist in den Porsche-Kurven. Aber sonst seitdem tatsächlich keine Modifikationen, das irgendwie zur Änderung der ja, Strecke irgendwie beigetragen hat. Tatsächlich und ja.
Ja, ich meine, die letzte größere, also wirklich große, war ja in den 90ern, war es glaube ich, ne? Anfang der 90er, mit der Langraden.
Wie heißt ja, genau, dass man die Inogi, die er gerade
da genau, hat. Genau, wo man die Schikanen da reingemacht hat.
Genau, das.
Das war ja wirklich.
Die, 1990 ist ja, es tatsächlich passiert, ja, genau.
Der Rest und, war ja nur so ein bisschen kosmetischer Natur, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Ja, klar. Aber das passiert über die Jahre eben. Tatsächlich das Rennen nur, in Anführungszeichen, über die Laufzeit 10-mal ausgefallen, was man auch nicht so denkt. Klar, kam nach der Weltkrieg dazwischen, ja. der dann dort war. Aber sonst, ja, 36, Generalstreik tatsächlich aufgrund dessen und von 1940 bis 1948 eben aufgrund des Weltkriegs und natürlich auch des anschließenden Wiederaufbaus, aber sonst bisher dann das Rennen, auch die Ölkrise hat man soweit dann tatsächlich ohne Ausfall überleben können, ohne Vertagung, und dann wäre tatsächlich die Corona-Pandemie gewesen, der 11. Ausfall, aber der ist tatsächlich in diesem Jahr nicht passiert und auch im letzten Jahr tatsächlich nicht passiert. Und ja, dann glaube ich, freuen wir uns auf ein schönes Rennen und auf ein schönes Rennwochenende. Hier beim GT-Talk findet ihr Daily-Ausgabe ab Mittwoch, dann mit einigen Eindrücken dann auch tatsächlich von der Strecke. Das kriegt ihr dann eben auch mit und dann auch mit allen Informationen, was auch in den Rahmenserien passiert ist, im Le Mans Cup. Der wird auch noch interessant sein, Road to Le Mans, wie das Ganze dort auch abläuft. Bei allerlei Motorsport findet ihr in den nächsten Ausgaben dann auch noch alles zu der DTM und auch zur MotoGP und auch, wenn die WEC dann nach Le Mans wieder läuft, auch natürlich zur WEC. Ich bedanke mich bei Lukas fürs Dabeisein von allerlei Motorsport. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich denke mal, das wird auch mal häufiger vorkommen. Ne?
Ja, hat Spaß gemacht. Deswegen, gerade für so ein 24-Stunden-Rennen von Le Mans, ich meine, was ja auch ein riesiges Event ist, zumindest auch in Frankreich und auch grundsätzlich für die Motorsportfans. Ich meine, ist ja auch prädestiniert. Formel 1 Sommerpause, da kann man auch gerne mal in die 24-Stunden-Rennen von Le Mans einschalten, selbst wenn man da nicht so ein Riesenfan dabei ist. Wie schon erwähnt, Daily-Ausgabe dann ab Mittwoch dann zu finden, wie immer dann hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Folgt uns auf Social Media, auf Instagram, Twitter oder Facebook oder auch im Podcatcher deiner Wahl. Das gleiche gilt auch für allerlei Motorsport. Wie ist denn da dein Handle auf Twitter?
Ja, also da heiße ich überraschenderweise allerlei Motorsport. Abgekürzt werde ich mit @allerleim, weil der Rest hat nicht gepasst. ja, ansonsten Facebook habe ich jetzt nicht, bin ich ehrlich. Aber eigentlich findet man auch alles auf Twitter. Das ist sowieso ja meine Plattform Nummer 1. Da kann man schnell was schreiben zu allen möglichen Sachen. Kann man Sachen, die einen interessieren, wo man denkt, die Welt braucht das, kann man schön retweeten, damit das auch die Follower sehen und wissen, was so ist. Deswegen bin ich da am meisten vertreten.
Und das findet ihr auch eben in den Shownotes, genauso auch wie die restlichen Informationen zum Rennen. Wie schon erwähnt, Daily-Ausgabe dann ab Mittwoch zu hören. Bis dahin, möge der Ritt mit euch sein. Bis zum nächsten Mal und tschüss und bye-bye. Die 24 Stunden von Le Mans hier beim GT Talk auf meinsportpodcast.de werden dir präsentiert von Goodyear, offizieller Reifenpartner der FIA BEC und den 24 Stunden von Le Mans, und von Virtual Racing School. Alles zum virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School unter virtualracingschool.com.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.